herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, außer heute. Heute ist mal eine Sonderfolge dran, aus aktuellem Anlass. Und zwar jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme trennen die Welt und der Deutsche Entwicklerpreis 2025 nur noch wenige Tage. Es ist eine ganz große Veranstaltung, wichtig für die deutsche und deutschsprachige Spielebranche, die jedes Jahr stattfindet. Und ich war auch eingeladen. Aber ich kann nicht. Mein Kalender ist voll. Es ist leider wirklich so. Ich bin sehr traurig darüber. Aber ich bin mitten in der ganz heißen Vorproduktionsphase für Okay Cool, um ein wunderschönes Weihnachtsprogramm und Neujahrsprogramm auf die Beine zu stellen, das dann automatisiert und trotzdem voller Liebe abläuft, während ich also alle Gliedmaßen auf meine Couch lege und mich mit den größten und kleinsten Spielen der Welt umgebe, bis ich darin ertrinke. Das ist der Plan. Und deswegen kann ich da leider nicht hin. Am 3. Dezember ist es soweit. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich schon nicht hinfahren kann, dann mache ich doch zumindest eine kleine Besonderheit draus hier bei Okay Cool. Und das Ergebnis dieser Überlegung, das befindet sich jetzt in euren Höreingängen. Heute gibt's eine kleine, große Sonderfolge. Na, nennen wir sie schon groß. Es war scheiße viel Aufwand, die zu produzieren. Das darf man auch ruhig mal so nennen. In der ich nicht eine, nicht zwei, nicht zwölf, nicht 15, sondern drei Gäste nacheinander begrüße. Und diese drei Gäste haben alle etwas gemeinsam. Ich glaube, die haben sogar vieles miteinander gemeinsam, aber ich spiele auf eine Sache an. Alle drei bilden die Nominierten eines ganz besonderen Preises im Rahmen des DEPs, und zwar die Preisvergabe für die größte und beste und tollste Innovation. So, alle drei, die ich eingeladen habe, wurden nominiert mit ihren Spielen, und deswegen werde ich sie alle ausfragen zu dem großen Fragezeichen, um Gottes Willen. Wie ist es, so innovativ zu arbeiten, dass man dafür zumindest schon mal für einen Entwicklerpreis nominiert wird? Das ist die große Frage, die ich allen dreien stellen werde. Und drumherum ergeben sich dann Gespräche, die auf die jeweiligen Studios und Personen individuell eingehen. Also mich interessiert, wie geht's den jeweiligen Personen und Studios so gerade? Wie blicken sie auf die Arbeit an dem jeweiligen Spiel zurück? Wie gucken sie in die Zukunft? Was bedeutet ihnen dieser Preis überhaupt? Gibt's da noch mehr Wichtigkeit als in Anführungszeichen nur die Hoffnung darauf, einen schönen Pokal sich übers Schlafzimmerbett stellen zu können? All das und mehr werden wir besprechen. Die Gespräche sind nacheinander aufgereiht hier an der Tonspur und auch verlinkt, wenn ich das so nennen darf, in den Folgenkapiteln. Wie nennt man das denn? Kapitelmarker? Na, jedenfalls, wenn ihr in die Folgenbeschreibung reingeht und die Kapitelmarker öffnet dieser Folge, könnt ihr zu den einzelnen Gesprächen rutschen. Jedes einzelne Gespräch ist auch mit einem wunderschönen Kapitelbild versehen, das das jeweilige Spiel, das da gerade interviewt wird, nochmal zeigt. Und so arbeiten wir uns hier durch eine wunderschöne Folge, wie ich finde, in die viel Arbeit und Mühe geflossen ist, aber auch ganz viel Lust und Freude, weil diese Gespräche allesamt so schön waren. Und ich mich mal wieder riesig gefreut habe, dass die Menschen, die ich hier einlade, auch tatsächlich zusagen. Und naja, jedenfalls, das war das. Die Gespräche mit allen Nominierten in der Kategorie Beste, Tollste, Wunderschönste Innovation. Ansonsten, 3. Dezember, wie gesagt, DEP 2025, ich werde einschalten, ich bin gespannt, wer, wie, wo, was gewinnt, und dann würde ich sagen, rutschen wir rein, oder? Mensch, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Oh, kleine Sache noch, die ich nicht vergessen darf, Doppelpunkt. Selbstverständlich werde ich vor jedem einzelnen Gespräch nochmal ganz kurz quasi als angehangene Anmoderation erklären, wie das jeweilige Spiel aussieht, wer die Person jetzt ganz genau ist, mit der ich da sprechen darf. Und alles weitere. Das heißt, es muss kein Pro-Seminar belegt werden, um diese Folge und die Gäste genießen zu können. Keine Sorge, ihr werdet auf jede einzelne Person vorbereitet. So, und wenn ich schon dabei bin, kann ich ja eigentlich anfangen mit der Vorstellung der allerersten Person, denn da begrüße ich einen ganz netten Herrn, und zwar David Wildemann, Mitgründer und wichtige Person des Studios Neoludic Games, die veröffentlicht haben ein Spiel namens Tiny Bookshop, und Tiny Bookshop wiederum ist ein ganz süßes Ding, Cozy Game, in dem es darum geht, einen kleinen gemütlichen Buchladen mit Büchern zu befüllen, Menschen dahin einzuladen und zu hoffen, dass die eine oder andere Person ein Buch mitnimmt. Besonderheit dieses Spiels ist, ist, kein kapitalistischer Traum wird gelebt. Dieser Buchshop soll nicht eines Tages zu einem riesengroßen Hugendubel werden. Nein, der soll so klein und gemütlich bleiben. Das Einzige, was man dazu gewinnen kann, sind Ornamente, Dekorationen, sonstige süße Kleinigkeiten, mit denen man den Tiny Bookshop zu einem Tiny Beautiful Bookshop machen kann. So, und hier ist unser Gespräch. Mein Gespräch mit David Wildemann. Dann fangen wir doch mal ganz kurz an einer ganz anderen Stelle an, als du jetzt vielleicht denkst. Und zwar, ich hörte in unserer Vorabsprache per Mail, du bist gerade in Spanien, in Barcelona. Und ich habe mir gedacht, ich könnte recherchieren und nachschauen, warum, weil es scheint was Berufliches zu sein. Dachte mir aber, ich frage dich einfach persönlich, also kannst du offenlegen oder müssen wir das rausschneiden, warum du gerade in Spanien bist?
Ja, nein, das kann ich natürlich sagen. Also wir sind auf der Unite in Barcelona eingeladen worden von Unity, da uns mit denen ein bisschen zu unterhalten, so einen kleinen Werbeclip zu filmen. Und dafür haben sie uns hierher rausgeflogen und jetzt hängen wir noch einen Urlaubstag ran heute.
Es klingt wie der Name einer Konferenz. Ist das richtig? Gibt es da so ein richtiges Programm?
Genau, das ist von der Unity Game Engine organisiert. Und die hatten dann auch so Talks, so ein bisschen wie die DevCon in Deutschland. Bloß alles eben rund um Unity, Performance optimieren, welche neuen Features bauen sie und so. Also es war ganz nett, sich mal so auf eine einzige Sache zu konzentrieren.
Gibt es so eine Art Takeaway-Erkenntnis, die dir jetzt sofort einfallen würde, wo du sagen würdest, Mensch, da bin ich aber froh, dass wir dort waren?
Also für mich war das eine richtig schöne Möglichkeit, nochmal mit den Leuten von Unity zu sprechen und die so ein bisschen abzuklopfen, welchen Stellenwert Indies da haben und so. Weil das ja irgendwie, ja, man fühlt sich da doch irgendwie so ein bisschen klein immer gegen so eine große Firma. Aber das war sehr schön. Und für mich hat das irgendwie auch Lust gemacht, jetzt doch mal die neue Editor-Version auszuprobieren und mal reinzugucken, was da alles neu ist und so. Davor habe ich das immer so ein bisschen argwöhnisch betrachtet, wenn ich ehrlich bin. So.
Das ist ja ganz spannend, wenn ich da nochmal ganz kurz reinfragen darf. Wie kam denn dieser Eindruck zustande, dass man als Indie dieser vermeintlich kleine Fisch gegenüber dem Riesenunternehmen ist, auch verbunden dann mit so einer gewissen Form von Skepsis, die ich da raushöre?
Ja, also ich arbeite jetzt seit 8 oder 9 Jahren mit Unity und ich habe natürlich einen großen Teil meiner professionellen Laufbahn irgendwie auf diese Plattform aufgebaut, ne? Also ich habe da eine einseitige Abhängigkeit zu dieser Firma und da hoffe ich natürlich auch, dass sie dann auch meine Interessen ein bisschen im Kopf haben als kleiner Fisch, wenn das Sinn macht, ne?
Ja, schön. Und umso mehr freue ich mich. Und jetzt können wir die Biege schlagen rüber zu eurem Spiel und der Nominierung, dass du dir dort vor Ort jetzt nochmal Zeit genommen hast, bevor, das weiß ich ja auch, du gleich nochmal zum kleinen Spaziergang in der Stadt aufbrichst. Deswegen dafür schon mal ein ganz großes Dankeschön. Und jetzt huschen wir rüber quasi zu eurem Spiel Tiny Bookshop, das jetzt am 7. August 2025, also diesen Jahres, endlich dann erschienen ist. Warum sage ich endlich? Damit meine ich die Gedanken zusammengefasst all dieser Menschen, die vor ein, zwei Gamescoms langenweise vor diesem Stand bei euch rumstanden und gesagt und gewartet haben, wann kommt das Ding denn endlich raus? Jetzt ist es tatsächlich erschienen. Ich muss mal diese ganz grundlegende Frage stellen, aber ich bin doch neugierig. Wie fühlt sich's denn an? Der August ist jetzt schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz dieses Spiel, und das kann man ja auch vorwegnehmen, so erfolgreich rausgebracht zu haben. Wie fühlt sich's an? Nach wie vor.
Also es war für mich das erste Mal, dass wir ein Spiel rausgebracht haben. Und ich war komplett überwältigt. Also das war jetzt 6 Jahre lang mein Baby und auf einmal ist es da draußen und alle Leute spielen das und haben Meinung dazu. Und das wurde mir ganz schnell irgendwie zu viel. Ich hatte dann auch irgendwie so gefragt, kann ich das nicht wieder zurück in meine Krippe tun? So, das zum Glück mochten das die Leute. Da bin ich super dankbar für. Die Community ist super süß. Aber es hatte natürlich auch so kleine Kinderkrankheiten, die uns dann sehr gestresst haben. Mhm. Aber langsam haben wir auch Zeit gehabt, einmal durchzuatmen und dann auch das einfach zu genießen, jetzt rückblickend. Aber im Moment war es einfach scary und überfordernd, wenn ich ehrlich bin.
Dieses Gefühl Überforderung und all das, da wollte ich nochmal nachfragen, weil das dachte ich mir aus der Ferne auch schon. Ich habe noch nie ein Spiel veröffentlicht natürlich, aber ich kenne das vielleicht ansatzweise vergleichbar von langen, langen, langen Recherchen, an denen man so lange, lange sitzt und dann die endlich veröffentlicht. Man fällt in so ein kleines Loch. Es ist so ein so ein Gefühl von irgendwas, was so lange den Alltag und das Arbeitsleben bestimmt hat, ist auf eine Weise jetzt weg. Und damit muss man manchmal erstmal klarkommen. Hast du das auch so gefühlt?
Ich hatte das fragwürdige Glück, dass meine Hochzeit so angesetzt hatte, dass sie
Ach.
einen Monat nach dem Release ist. Und meine Verlobte damals und ich, wir dachten uns, ah, das wird ganz entspannt. Das Spiel kommt ja irgendwann im August raus. Und dann haben wir ja einen Monat Zeit für die Hochzeitsplanung. So das fein, fein, das klein, klein. Und ich bin ganz froh, dass das so war. Es war natürlich sehr stressig dann in dem Moment. Aber es hat mich davor gerettet, in dieses Loch zu fallen, weil dann kam die Hochzeit, dann kam die Hochzeitsreise. Und dann kam ich zurück und es gab auch schon wieder genug Arbeit, um wieder beschäftigt zu sein.
Du, dann nur am Rande und in Klammern alles Gute nachträglich zur Hochzeit. Mein Gott, das ist ja alles aufregend, was ich hier erfahre, Klammer zu. Okay, und auch nochmal auf diesen Release geblickt, wenn man da heute drauf schaut, zumindest auf die Steam-Seite, dann sieht man da zum einen dieses gigantische Lob, äußerst positiv, was da an Rezensionen zusammenkommt, die maximal Bestwertung, die es gibt und dazu so mittlerweile rund 4000 Reviews, die zusammengekommen sind. Was mich brennend interessiert, natürlich nur so weit, wie du es verraten möchtest und ohne, dass mir danach hier die Anwälte in die Bude rennen und sagen, wir müssen diese MP3 mitnehmen. Kannst du was verraten zum kommerziellen Erfolg hinter diesen Zahlen?
Ja, das kann ich. Also wir haben insgesamt jetzt um die 500.000 Kopien
Boah,
verkauft.
Wahnsinn.
Und das, ja, wir sind super, super dankbar. Und das ist genug Geld bei uns angekommen, dass wir jetzt schon sagen können, die nächsten zwei Spiele können wir selber finanzieren, wenn wir das wollen. Wir
Cool.
haben die, ja, wir sind in trockenen Tüchern jetzt erstmal.
Aber das ist ja großartig, oder? Also das ist ja nicht nur eine gigantische Summe an abgesetzten Einheiten, sondern auch das Geld, was dabei rumkommt. Und jetzt auch noch die Aussicht darauf, zwei Spiele quasi ohne Hilfe eines Publishers, wenn ihr denn wolltet, veröffentlichen zu können. Bevor wir jetzt zur Nominierung kommen, dem eigentlichen Grund, warum wir ja zusammensitzen, muss ich auch noch mal neugierig fragen, ist man da nicht gleichzeitig, weiß ich nicht, überfordert und voller Freude, was man als nächstes angehen soll? Also man hat das Gefühl, man ist doch jetzt unbesiegbar.
Nee, gar nicht. Man fühlt sich, also ich fühle mich
Oh,
total
wirklich?
ängstlich jetzt mit dieser Wandlung. Ja, weil davor hatten wir ja nichts zu verlieren. Wir waren unbekannt, wir hatten kein Geld. Wenn Tiny Bookshop rauskommt und es scheitert, dann ist es okay, dann ist es vorbei, neues Kapitel im Leben anfangen. Und jetzt haben wir was zu verlieren auf einmal. Und dann macht man sich auf einmal diese komischen Geldsorgen auf der anderen Seite und irgendwie diese Drucksorgen. Jetzt erwarten die Leute irgendwas von uns. Davor, ich weiß nicht, davor so ein unbeschriebenes Blatt, da wäre das auch niemandem aufgefallen, wenn das nächste Spiel ist.
Das verstehe ich gut. Ohne irgendwie natürlich jetzt verbindlich zu sein, ich frage nur ganz neugierig, kannst du denn verraten, ob der nächste Schritt, was euer Spieleportfolio angeht, auch wieder zum Beispiel in die Welt der Cozy Games führen wird? Kannst du da irgendwas schon verraten?
Also wir haben uns noch keine neue Idee ausgesucht. Für mich als Designer ist natürlich immer wichtig, was Neues auszuprobieren und was es noch nicht gibt. Also irgendwas, was die Leute begeistert, aber sie es noch nicht so wirklich wissen, dass es das auch als Spiel geben kann. Das reizt mich immer sehr. Und ich mag Nonviolent Games und ich glaube, in der Ecke möchte ich gerne bleiben. Aber ich weiß noch nicht, wo es hingehen soll. Das werden wir gucken.
Das ist auch ein fantastisches Stichwort, was Neues und Innovation. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ihr wurdet nominiert vom Deutschen Entwicklerpreis 2025 in den Kategorien, na klar, Innovationspreis, aber auch in der Kategorie Bestes deutsches Spiel und Bestes Indie-Game. Ich frage zuallererst mal, welche dieser Nominierungen hat dich am meisten überrascht?
Bestes deutsches Spiel. Das war komplett, ich bin aus den Wolken gefallen. Das hatte ich überhaupt nicht kommen sehen.
Aber warum? Also, es ist ja offenbar ein gutes Spiel, was ihr gemacht habt.
Ja, als Indie-Spiel hatte ich einfach nicht damit gerechnet. Ich dachte, da sind die großen Fische, die dann gegen die wir eh keine Chance haben, ne? Und dann auf einmal sieht man das eigene Spiel da in dieser Liste stehen. Das war ein verrückter Moment.
Dieser Innovationspreis, ich habe mir das nochmal durchgelesen, der veröffentlicht ja dann auch die Nominierungsgrundlage, warum überhaupt Spiele nominiert wurden, auch in allen anderen Kategorien, und habe dann nochmal nachgelesen und dort wurde erwähnt in dieser Beschreibung, warum ihr für den Innovationspreis nominiert wurdet, dass die Einbindung echter Bücher ganz besonders fasziniert hat, die Jury, und da zitiere ich mal, Spieler entdecken neue Titel, erinnern sich an eigene Leseerfahrungen und nutzen ihr Wissen aktiv im Spiel, eine seltene Verbindung von digitalem Spiel und realer Lesekultur. Zitat Ende. Da frage ich mich natürlich sofort, wie kam dieses Feature, das ja jetzt offenbar maßgeblich für die Begründung dieser Nominierung war, ins Spiel? War das etwas, was ihr euch von Anfang an gedacht habt und gesagt habt, Mensch, das wollen wir unbedingt drin haben? Oder war das so ein 4 Uhr nachts Gedanke?
Also das war was, wo wir eine Lücke gespürt hatten irgendwie. Also wir hatten zuerst den normalen Gameplay-Loop, du lädst Genres ein, keine einzelnen, also einzelne Bücher, aber keine bestimmten Bücher und verkaufst sie dann tagsüber. Und da hat uns aber das Ranzoomen an die Bücher, das genaue Anschauen, die Detailansicht ein bisschen gefehlt. Und wir wussten, dass wir da nochmal was haben wollen, womit man quasi genau mit dem einzelnen Buch interagieren kann. Aber wir wussten auch, dass das ein riesen Produktionsaufwand sein wird, dem gerecht zu werden. Deswegen haben wir das so ein bisschen vor uns hingeschoben. Und irgendwann haben wir dann auf den Tisch geklopft und haben irgendwie eine große Diskussion im Büro gehabt. So, wir müssen das jetzt nochmal ausprobieren. Sonst vergessen wir es, sonst machen wir es nicht. Und das war, ich glaube, ein halbes Jahr, bevor wir die Demo rausgebracht haben. Da haben wir dann alles abgestoppt und haben gesagt, so, wir müssen das ausprobieren. Wir müssen dieses System prototypen. Und das hat natürlich viele, viele Hürden gehabt. Also einmal mussten wir klären, was ist die rechtliche Seite? Also internationales Medienrecht, deutsches Medienrecht, amerikanisches Medienrecht und haben dann irgendwie Anwälte abgeklopft, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und dann haben wir die Bücher angefangen zu recherchieren und haben überlegt, wie viel Aufwand ist das, diese Beschreibungen selber zu schreiben für jedes einzelne Buch. Wie werden wir der Vielfaltigkeit irgendwie gerecht? Ne? Wir können die Bücher einfach reintun, die wir selber gelesen haben. Aber was ist mit denen, die wir nicht gelesen haben? Was ist mit dem Übersetzungsaufwand und dem Lokalisierungsaufwand dahinter? Also dass es sich für jede Kultur spezifisch und irgendwie recognizable anfühlt, jedes einzelne Buch. Und wie ist das für Spielende, die keine Buchwürmer sind, so wie wir, ne? Wie ist das, wenn man keine Bücher liest? Ist es dann immer noch hilfreich genug, nur den Titel zu sehen? Und das mussten wir dann auch in der Buchauswahl irgendwie ins Game Design einfließen lassen, quasi. Das war alles irgendwie eine sehr große Herausforderung, deswegen haben wir das ein bisschen vor uns hingeschoben. Aber ich bin super froh, dass wir es gemacht haben. Auch wenn es echt 3 Monate nochmal sehr intensive Designarbeit war, da das irgendwie abzuklopfen. Und wir haben das war auch das System, an dem wir am längsten gefeilt haben.
Da hänge ich mich nochmal direkt rein und frage nochmal nach. Du hast jetzt in dieser wunderbaren Kurzaufzählung schon illustriert, warum da so viel Arbeit durch diesen Schritt entstanden ist, zu sagen, wir wollen diese echten Bücher im Spiel haben. Woher kam denn die Überzeugung, dass das eine gute Idee ist? Also die Überzeugung muss ja da gewesen sein, um all diese Schritte zumindest mal anzugehen und auch diese Produktionskosten, wie du es ja jetzt schon beschrieben hast, auf diese Weise nochmal zu erhöhen. Woher kam diese Überzeugung? Oder war das so ein Bauchgefühl? Oder war das eine Spielfantasie, die du vor Augen hattest oder die ihr vor Augen hatte, die ihr machen wollt? Woher kam das Selbstbewusstsein?
Also der Wunsch danach kam vor allen Dingen von Raven und Morris, unserem Artist und unserem Programmierer, die gesagt haben, wir wollen da noch was drin haben im Day-to-Day. Die wollten auf jeden Fall noch eine Mechanik drin haben. Und dann, als wir diese Buchempfehlmechanik angefangen haben zu besprechen, war ganz, ganz schnell klar, das müssen echte Bücher sein. Wir wollen nicht quasi so Facsimiles bauen von echten Büchern. Und das heißt dann irgendwie der Herr der Steine oder sowas. Und dann glaubst du trotzdem, dass es der Herr der Ringe ist. Das kam uns irgendwie ein bisschen, ich sag mal, fehlgeleitet vor, weil wir ja uns an diesen Buchkanon bewusst anlehnen wollten und dann sich dadurch durch so eine Verfälschung dann wieder zu entfernen, kam uns sofort falsch vor. Und deswegen wollten wir unbedingt, dass es echte Bücher sind. Und damit stand schon viel auch diese Mechanik für uns. Also es war dann für uns auch ganz wichtig, dass wir das überhaupt machen.
Eine weitere Innovation, darüber hatten wir mal gesprochen, die ist jetzt so gar nicht vom Preis genannt worden, aber ich finde die immer noch so charmant und schön, dass ich die auch hier nochmal kurz reinhalten will ins Mikrofon, ist eure Idee zu sagen, wir stellen uns im Grunde gegen klassische kapitalistische Wirtschafts- und Wachstumsmechaniken in Spielen, indem wir sagen, der Tiny Bookshop, der ja auch so im Titel des Spiels schon drin steht, wie eine Mahnung und ein Hinweis, der wird auch immer tiny bleiben. Es wird niemals die große Buchraffinerie geben oder das Imperium des Buchhandels, sondern es bleibt dieser kleine Nukleus der Leseunterhaltung. Und ich erinnere mich, du wahrscheinlich auch vor einigen, ich glaube Jahre war das dann jetzt schon, dass wir mal darüber gesprochen hatten, da hattest du erzählt, dass ausgerechnet auch diese Idee, die ich wie gesagt ebenfalls für innovativ halte, dafür gesorgt hat, dass es schwierig war, an Publisher ranzukommen, weil da das Feedback, wenn ich mich richtig erinnere, gerne mal hieß, naja, wir müssen aber auch diesen Bookstore immer größer dann machen. Das ist ja Teil des Gameplay-Loops quasi, wogegen ihr euch gesträubt habt. Ist das rückblickend weiterhin eine gute Idee gewesen, dabei geblieben zu sein? Und wie gelang es dann trotzdem, an einen Publisher zu kommen? Weil es hat ja dann doch geklappt.
Ja, das ist schön, dass du dich daran noch erinnerst. Mir hat das Gespräch damals auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war super wichtig für diese Core-Fantasie, dass du dieser Secondhand-Buchhändler bist irgendwo und dass wir dem treu bleiben und dass es klein bleibt und dass du nicht irgendwie Mitarbeitende hast irgendwann und dann das alles wegautomatisieren kannst und so. Und das hat natürlich auf der Gameplay-Sicht schon einigen Publishern Bauchschmerzen gemacht, weil das die Progression, also den Fortschritt im Spiel, ein bisschen schwieriger gemacht hat. Ne? Also du kannst nicht die immer und immer mehr Geld haben und dann eine relativ einfache Progression haben. Also ich glaube, da kam viel Sorge aus deren Production-Sicht und ob das langfristig auch Spaß machen kann im Spiel. Und das war berechtigt und dann kam eben auch aus so einer Genre-Erwartungssicht, glaube ich, eine Sorge, die ich auch verstehen kann. Also Management Games, da ist Teil des Spaßes ja auch immer größer zu werden. Aber ich glaube, das haben wir beide, da haben wir auf Narrative gesetzt, auf das Writing und auf die Momente, die man erlebt, dass sie das abfangen können. Und das hat sich ausgezahlt, würde ich sagen. Also die Spielenden, die wissen das total zu schätzen. Und sie bringen natürlich auch ihre eigene Wertvorstellung mit. Also manche Spielenden versuchen trotzdem, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und das ist okay, das kann man versuchen in dem Spiel. Und das Spiel wird dich so ein bisschen bremsen, aber es wird, aber wenn du es versuchen möchtest, kannst du auch den super optimierten Build machen und dann versuchen, das meiste rauszuholen. Du kannst dann mit dem Geld nur nichts mehr anfangen. Also das hat dann auch irgendwann keinen Mehrwert mehr, weil eben die großen Momente kommen durch diese kleinen menschlichen Interaktionen.
Wäre das nicht was für euch, ungefragter Ratschlag Nummer 425.000, in Zukunft diese Nische für euch zu gewinnen, diese Spiele, die antikapitalistische Spiele als Schwerpunkt von Neoludic Games, ist das nicht ein fantastischer, ungefragter Ratschlag?
Also ich denke, es steckt auf jeden Fall in der Handschrift, sage ich mal, von uns als Spieleentwicklenden, dass wir uns da so ein bisschen gegenpositionieren. Und das wird immer durchscheinen, glaube ich, durch unsere Spiele. Aber wir sind nicht die dafür mit so einem erhobenen Zeigefinger so ein bisschen zu moralisieren oder so, sondern wir wollen da so ein bisschen geheime Propaganda machen in unseren Spielen. Also wenn wir es schaffen, dass das mit dir resoniert und dass dich diese Fantasie auch anspricht, dann finde ich das super erfolgreich und dann hat diese kleine Utopie noch jemanden erwischt.
Ja. Zwei kleine Fragen habe ich noch für dich und dann gehört Barcelona dir. Zum einen, dieser Preis nochmal, die Nominierung. Kannst du mal nochmal skizzieren, was diese Nominierung und dann womöglich ja auch die Preise oder der Preis eigentlich dir und euch als Studio bedeuten könnten? Also die Frage rührt daher, ich meine zum einen, da sind wir uns alle einig, es ist immer schön Anerkennung zu bekommen, gerade auch in Form eines solchen auch anerkannten Preises. Was ich mich aber darüber hinaus frage, für euch jetzt auch speziell, ist so ein Preis dann zum Beispiel oder auch schon die Nominierung, ehrlich gesagt, so ein Pfund, mit dem man hausieren kann bei nächsten zum Beispiel, weiß ich nicht, Publisher-Verträgen oder irgendwelchen anderen Verhandlungen oder sonstigen Dingen. Ist so ein Preis ein Türöffner, auch gerade heutzutage noch? Oder ist das vor allem etwas, was es ja nicht schlechter macht, etwas für das eigene Gefühl, etwas für die eigene Vitrine?
Ja, wir haben natürlich noch nicht versucht, damit hausieren zu gehen. Deswegen kann ich das nicht sagen. Vielleicht öffnet das ganz viele Türen, die vorher geschlossen waren. Aber für mich ist es vor allen Dingen das Gefühl, wir sind irgendwie angekommen in der deutschen Branche. Also das ist ja auch ein sehr deutscher, sehr lokaler Preis irgendwo. Und das wird ja auch manchmal die Weihnachtsfeier der deutschen Spieleindustrie genannt. Und da dann irgendwie auch nominiert zu sein, ist für mich auch schon irgendwie das ein Zeichen. Wir haben es geschafft, irgendwie als professionelle Spieleentwicklende jetzt hier gelandet zu sein. Und das ist für mich das Besondere daran, weil wenn man das studiert, wenn man ein Indie-Studio gründet, dann ist ja nicht klar, dass man das auch schaffen wird, daraus wirklich einen Beruf zu machen. Und für mich ist das große Zeichen irgendwie hinter diesem Preis, dass ich das jetzt so lange machen kann, wie ich will und dass ich als professioneller Spieleentwickler angekommen bin.
Ach, das ist ja richtig schön. Und damit surfe ich auch schon zu meiner letzten Frage. Nochmal ein kleiner Blick zurück. Und zwar, ich frage nach deinem Fazit, nach diesen vielen, jetzt 6 Jahren plus mit Tiny Bookshop und dem Release dann. Wie schwierig ist es, würdest du sagen, innovativ zu entwickeln und damit auch wirklich erfolgreich zu sein? Also, wie schaust du jetzt auf dieses Spielen und die Arbeit, die da drin steckt, zurück?
Ja, ich versuche natürlich auch so diesen Survivorship Bias ein bisschen zu vermeiden. Weil wir jetzt durch Zufall irgendwie Glück hatten und es geklappt hat, heißt das nicht, dass wenn jemand anderes das genauso nachmachen würde, das auch für sie klappen würde oder uns beim nächsten Spiel klappt. Aber für mich war Tiny Bookshop immer eine ganz, ganz starke Fantasie. Das war einfach diese Utopie und dieser Tagtraum und dieser Wunsch. Und den gab es davor in Spielen noch nicht. Und man hat aber gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass Menschen diesen teilen. Ich wusste nicht, wie viele Menschen das sind, aber man hat das richtig gespürt, dass es da so diesen Wunschtraum gibt, der vielleicht noch nicht eingelöst wird. Und von dieser Linse kommend finde ich das eine sehr schöne Richtung, innovative Spiele zu machen, dass man sich das anguckt, wer würde gerne Spiele spielen, hat aber vielleicht noch nicht das richtige Spiel gefunden, vielleicht gibt es das noch nicht, und dann das mitbringen. Also das werde ich auch versuchen, als nächstes wieder einzuschlagen. Und auf die Art und Weise zu innovieren. Also neue Zielgruppen oder Zielgruppen, die vielleicht noch nicht das Spiel gefunden haben, das sie unbedingt wollen, anzuschauen.
Schön. Du sprichst von Glück und Zufall. Ich möchte aber trotzdem zum Abschied nochmal sagen, dieses Spiel hat es auch hochverdient, diese Preise nominiert und auch zu bekommen. Fantastisches Ding. Und ich bin froh, dass ihr es gemacht habt. Und noch froher bin ich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Wirklich vielen Dank. Ich drücke alle Daumen, die ich habe, für den Entwicklerpreis und freue mich jetzt schon, und das meine ich ganz ernst, auf das nächste Spiel, was ihr irgendwann mal, kein Stress, an den Start rollt.
Das ist sehr lieb von dir, Dan. Dankeschön.
Ja, gerne. Ich wink dir zu Richtung Spanien und wünsche dir eine gute Zeit. Wenn ihr da draußen jetzt hofft, mein Gott, ich bestehe darauf, dass die nächsten Gespräche ebenfalls mit genau dem gleichen Mikrofon und genau der gleichen spanischen Internetverbindung aufgenommen wurden, dann muss ich euch enttäuschen. Wir kommen jetzt in die Welten der hochqualitativen Interviewmikrofone, geführt und angeführt von einer ganz tollen Person, die ebenfalls schon mehrfach in der Welt von OrkiCool zu Gast war, und zwar Philomena Schwab, Mitgründerin des in Zürich sitzenden Studios Stray Fawn, die nominiert wurden für ihr Spiel Dungeon Crawler. Und das ist eine ganz tolle und auch schnell zu erklärende Spielidee. In Dungeon Crawler geht es darum, Kämpfe zu simulieren, Held gegen Böse. Allerdings nicht auf eine eigentlich bisher bekannte Art. Es werden keine Karten gespielt, keine Würfel gerollt, keine Schwerter manuell und händisch geschwungen. Nein, wie nennt man es denn? Ein Greifautomat, ich glaube, das ist das Wort. Ein Greifautomat, der im Hintergrund dieser Schlacht angebracht ist, entscheidet darüber, welche Fähigkeiten, Angriff und Verteidigungsmaßnahmen unser Held erzielen darf. Also in diesem Greifautomaten liegen kleine Icons herum. Schilder, Schwerter, Äxte, anderer Kram. Und wir können mit diesem Greifautomaten Sachen rausholen und dann ablegen. Und die werden dann quasi abgespielt und ausgeführt. Ist das verständlich? Ist wie am Flughafen, nur ohne Flugzeuge und ganz anders. So, Dungeon Crawler, mein Gespräch mit Philomena Schwab. Dann fange ich doch einfach mal bei was ganz Grundlegendem an. Und zwar möchte ich beginnen bei einem Gefühl, das ich ganz dolle gespürt habe, schon im allerersten Moment, als ich Dungeon Crawler gesehen habe. Und es ist ein sehr wertvolles Gefühl, das gar nicht so viele Spiele hinbekommen, würde ich behaupten, bei vielen Menschen da draußen. Und zwar lässt sich dieses Gefühl beschreiben als Hände, die zur Stirn wandern, fassungslos, und dass man ganz laut ruft, warum ist da bisher niemand vorher drauf gekommen? Das ist ja genial. Ohne Witz, das war die Gefühlswelt, durch die ich gelaufen bin auf dem Weg zu diesem Spiel. Und deswegen muss ich zuallererst mal fragen, die große und irgendwie auch wichtigste Frage wahrscheinlich, wie entstand dieses Spiel und die Idee vor allem dahinter? Also wo beginnt diese Geschichte zu diesem Spiel, die dann schließlich zu dieser Nominierung zum Innovationspreis geführt hat?
Das ist eine recht lustige Geschichte. Also, wir waren damals irgendwie unterwegs nach der Arbeit noch was essen holen Und wie das dann so ist, das waren ich, mein Co-Founder und unser Animator. Dann redet man halt natürlich über die Arbeit, ne? Und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, weil Peglin war vor kurzem rausgekommen und wir fanden so, wow, Peglin ist echt super erfolgreich. Wir wollten schon länger mal selber einen Roguelike-Deckbuilder machen. Aber wir hatten immer Angst, dass der Markt schon zu überladen ist und dann kommt Peglin und es hat einfach so diesen Physics-based Approach mit diesen Pachinko-Bällen, die rumfliegen und das war halt was recht Neues. Und dann haben wir überlegt, was könnte man dann sonst noch für ein Physics-based Roguelike Deckbuilder machen? Dann haben wir ein bisschen rumgebrainstormt und jemand hat gesagt Claw Machine. Und dann hat jemand anders gesagt, und dann nennen wir es Dungeon Clawler. Und dann alle so, lustig. Ja, und dann nichts mehr groß dabei gedacht. Nächster Tag zurück ins Büro. Wir haben immer am Montagnachmittag und am Freitagnachmittag ist Mach-was-du-willst-Nachmittag. Mhm. Ich schreibe komische Fantasy-Bücher, aber die meisten meiner Mitarbeiter machen was Nützliches, wie zum Beispiel Prototypen entwickeln. Und dann hat mein Co-Founder, der Micha, einfach mal diesen Claw Machine Roguelike Deckbuilder gebastelt und ja, war ganz lustig, aber er hatte dann auch wieder 100 andere Ideen und dann ging das erstmal in den Kühlschrank und dann sind wir nach dem Wandering Village Release, so zur Feier des Releases, mit dem ganzen Team nach Japan gefahren, 2 Wochen, um Urlaub zu machen und dann haben wir da erst gecheckt, Mann, Claw Machines sind ja mega popular in Asien und vor allem auch in Japan. Da gibt's ja das ganze Haus, ist mehrstöckiges Haus, alles voll einfach nur mit Claw Machines. Und dann sind wir total süchtig geworden und haben viel zu viel Geld und Zeit in diesen Arcades verprasst. Und ja, dann sind wir nach Hause gegangen und haben gedacht, dieser Prototyp muss so schnell wie möglich raus aus dem Kühlschrank, weil wir glauben, in Japan wäre das super popular. Mhm. Und dann hat Micha zusammen mit Larissa, einem von unseren Artists, innerhalb von so 3 Monaten eine Demo gebastelt. Die kam dann zum Steam Deckbuilderfest raus und ab da hat das Spiel für sich selber funktioniert.
Oh, das ist ja hochspannend. Genau, den Moment habe ich damals dann auch erwischt, als das zum ersten Mal als Demo rauskam und ganz viele Leute in meiner Bubble auch davon erzählt haben. Und das ist auch ganz spannend, diese Geschichte, da will ich nochmal kurz einhaken bei diesem Moment, als zum ersten Mal dieser Prototyp euch da intern vorgestellt wurde vor dieser Japan-Reise. Wie sehr hat der sich denn dann noch unterschieden von der Demo, die dann einige Monate später rausgehauen wurde? Weil es klingt ja schon nach etwas, so wie du es jetzt nacherzählt hast, wie ein Prototyp, vor dem man saß und sich dachte, das ist echt eine lustige und coole Idee, aber dieser, um Gottes Willen, Leute, wir haben hier gerade das neue Rad gefunden, dieser Moment scheint ja noch nicht da gewesen zu sein, oder?
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ich finde auch einfach so, in Europa haben Claw Machines jetzt auch einfach nicht so diesen Stellenwert. Ja. Also wenn du mit Leuten darüber redest, ist so, ah ja, das sind diese Kirmesdinger, die dir das Geld aus der Tasche ziehen.
Oder
so.
Tankstellen, sowas, die da so rumkommen, genau. So in der Ecke, ja, ja.
Genau. Und da dachten wir, ja, weiß nicht, ob das jetzt so den Emotional Spark voll rüberbringt. Mm. Und dann aber diese Kultur zu sehen auf Claw Machines und die halt auch ganz anders funktionieren. Also in Japan gewinnst du auch actually mal, wenn du Claw Machines spielst, im Gegensatz zu in Europa. Genau. Und da dachten wir, das ist jetzt der entscheidende Punkt.
Und spielmechanisch, was würdest du sagen von dem Prototypen zur Demo? Was ist so das Ding, was da sich am maßgeblichsten verändert hat? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Ist eigentlich sehr ähnlich, die initiale Demo und die Demo, die wir dann released haben. Der mit Abstand größte Unterschied ist der Artstyle, weil vorher war es halt Micha alleine und Micha ist ein Programmierer/Game-Designer und Larissa ist dann dazugekommen und hat den ganzen Artstyle und die Characters und so weiter designt.
Spannend. Das Spiel erschien am 21.11.2024 und ich stelle jetzt in diesem Moment fest, quasi vor einem Jahr, fast genau vor einem Jahr, Wahnsinn, und hat bis heute, wie man ja auch nachlesen kann, vor allem auf Steam, da bei den Reviews, sagenhafte Kritiken abgesahnt, steht jetzt bei sehr positiv, 3000 Reviews und mehr. Was kannst du denn uns allen zum, ich sag mal, kommerziellen Erfolg des Spiels sagen, aber so, ohne dass du nach diesem Interview mir eine Mail schreibst und sagst so, oh, da müssen die Anwälte noch mal drüber hören. Also ganz unbefänglich, was kannst du offenlegen? Wie gut hat sie das Ding denn verkauft?
Ja, doch sehr gut. Also ich würde sagen so Return of Investment mäßig bisher für unser Studio, weil es ist halt nur ein 2er-Team, plus noch ein bisschen Sounddesign, plus noch ein bisschen Marketing. Und halt nur irgendwie, keine Ahnung, 8 Monate Arbeit, bis es dann wirklich rausgekommen ist. Und es hat jetzt insgesamt etwa 450.000 Copies verkauft. Das ist aber Steam und Mobile. Das wäre nämlich noch die zweite völlige Überraschungsgeschichte. Wir hätten nie gedacht, dass das Spiel irgendwie so gut auf Mobile laufen könnte. Und das war auch eher ein Unfall als beabsichtigt, dass es überhaupt auf Mobile rausgekommen ist.
Okay, diesen Unfall, ich muss nachfragen.
Genau, das war so. Wir haben unseren Coworking Space in Zürich mit mittlerweile etwa 140 Spieleentwicklern. Und unser Nachbarstudio, das ist Ateo, die haben auch den Hub mitgegründet. Und irgendwie in den letzten 2 Jahren, sie machen vor allem Agency Work, AR, VR, Museumsprojekte, sowas. Und so in den letzten 2 Jahren gab es einfach nicht so viel zu tun. Also man hat es allgemein gesehen in der Schweiz bei Kreativagenturen, dass es ein bisschen gehapert hat, so mit den neuen Aufträgen. Und sie sind rübergekommen und haben gefragt, hey Leute, habt ihr irgendwas für uns zu tun? Wir brauchen was zu tun. Und wir nur so, puh, keine Ahnung. Dann haben wir zusammen gebrainstormt und sind dann draufgekommen, dass sie ja einen Dungeon Crawler Mobile Port machen können. Und ehrlich gesagt, weder ich noch mein Co-Founder haben uns da besonders viel versprochen. Wir dachten, wir machen ihnen jetzt einen kleinen Gefallen. Wir zahlen diesen Port und das ist dann so ein kleines Experiment. Und sie kriegen auch einen guten Revshare von dem Port. Und dann haben sie das gemacht und mega schnell. Es ist dann direkt auch gesimshippt in den Early Access. Also innerhalb von wenigen Monaten haben sie den direkten Mobile Port noch geschafft, dass wir den simshippen. Der hatte dann 4,9 Sterne Bewertung auf Android und iOS. Also sie haben einen richtig guten Job gemacht. Ich mache hier Werbung. Ateo, wenn ihr ein Mobile Game porten wollt, eure Leute. Ja, und dann lief das super auf Mobile und die Hälfte der Copies sind wirklich Mobile Copies.
Ich finde das so spannend, auch dieses Spiel nochmal, um da auch nochmal einen Eindruck aufzugreifen, den du gerade geschildert hast von der Japan-Reise, als ihr selber diese Maschinen dann nochmal so richtig ausprobiert und gespielt habt, dass dieses Spiel sich einzureihen scheint in so einen Trend, den man vielleicht beobachten kann, vielleicht so einen Subtrend, und zwar Spiele, da muss ich auch an das kürzlich erschienene Slots and Daggers von Friedemann denken, das du vielleicht ja auch gesehen hast, Spiele, die sich stark orientieren an so Faszinationsspiralen von so echten Spielautomaten. Also so, ob es jetzt die Claw-Maschine ist, wo du da diese Kralle runterfahren lässt oder so einen einarmigen Banditen wie bei Slots and Daggers. Und ich sitze davor und denke mir zu 3/4 in meinem Hirn, was für eine tolle Sache. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Aber zu 1/4, während ich dann da nachts um 2 immer noch sitze und da irgendwelche Hebel drücke oder Krallen runterfahren lasse, denke ich mir, es ist auch ein bisschen ein gruseliges Gefühl und ich kann da bisher nur so diffus emotional den Finger drauflegen, dass hier ein Spiel mich so fasziniert, das eigentlich auf so Faszinationsspiralen, wie gesagt, aufbaut, wo man in der echten Welt davor steht und sagt so, eigentlich nicht so cool, dass der Automat quasi mit seinem Blinken und Klirren und den Auto und den Hebeln und allem, was in meinem Hirn kitzelt, wo ich eigentlich davor stehe und sage, eigentlich ist das nicht gut, es fühlt sich so ein bisschen nach so, und das ist jetzt schon ein großes Wort, aber nach so Glücksspiel-Faszination an. Und da wollte ich einfach mal das in deine Richtung geben und fragen, wie stehst denn du dazu? Also guckst du auch auf Spiele dieser Art mit dieser Linse, zumindest zu so einem Teil, oder denkst du da ganz anders drüber?
Ja, doch, mache ich auch. Ich finde, bei mir zieht sich da die Linie bei der Monetarisierung durch. Also ob man dann wirklich dieses Kitzeln dazu benutzen möchte, den Leuten möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen, oder ob man halt dieses Kitzel nimmt, das halt sonst dafür benutzt wird und es halt einfach als enjoyable Zeitvertreib ohne Schaden, sag ich jetzt mal, anbietet. Aber ja, ich überlege mir auch immer ein bisschen so, boah, wenn ich jetzt die ganze Zeit ein Slot Machine Roguelike spiele, bin ich dann vielleicht versuchter, eine normale Slot Machine zu spielen? Ich würde da gern mal irgendwie eine Studie drüber sehen.
Ja, das finde ich auch, die Sache muss ich selber auch nochmal nachgehen. Ich war nur so neugierig, wie du da selber darüber denkst, aber das ist ja spannend. Apropos neugierig, was mich auch vor dem Hintergrund dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast von eurem Studio, mal brennend interessieren würde, bevor wir zur Nominierung selbst nochmal kommen, wie geht's euch eigentlich als Studio so? Ich habe festgestellt, wir haben uns ja schon häufiger hier in der Geschichte von OKCOOL gehört und das letzte Mal aber liegt schon ein Weilchen zurück. Da ging, glaube ich, gerade Wandering Village in den Early Access irgendwie so um diese Zeit. das dauerte, es ist echt schon eine ganze Weile her. Und deswegen wollte ich mal so ganz offen fragen, wie geht's euch als Studio eigentlich so? Bist du zufrieden, wenn du in die Excel-Tabellen eures Unternehmens schaust? Was ist so los eigentlich?
Ja, doch. Also gerade jetzt noch mit Dungeon Crawler, das halt voll der Überraschungserfolg war, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also ich glaube, wir können alle gemütlich in die Weihnachtsferien gehen. Ich glaube, die nächsten 2-3 Jahre weiter planen wir gar nicht. Seht ihr uns sicher noch.
Toll. Da, zum einen klingt das toll, zum anderen ist auch irgendwie so ein Satz, wo man denkt, und was ist nach 2-3 Jahren?
Weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, wir sind in einer so ultraschnelllebigen Industrie, dass es so schwierig ist, irgendwie weiter zu gucken. Aber wir haben auch so ein bisschen, oder ich versuche so ein bisschen die Studiophilosophie zu fahren, dass wir halt, wenn wir wirklich erfolgreich sind, dann wird der meiste Teil dieses Geldes auch ausgezahlt an die Leute. Und mein Ziel ist es immer so ein bisschen, dass alle die finanzielle Sicherheit haben, dass, falls es uns nicht mehr gibt, dass wir dann privat einfach ein Jahr, 2 Jahre oder so weiter Geld haben. Und die, die dann Lust haben, mit denen machen wir dann einfach ein neues Studio. Und die, die dann keine Lust mehr haben, haben dann ganz gemütlich Zeit, sich umzugucken, was sie dann jetzt sonst machen möchten.
Mein Gott, das nur am Rande. Ich finde das immer so beeindruckend, mit dir über solche Dinge zu sprechen, weil du so eine abgeklärte Art hast, das in Worte zu fassen. Ich werde schon nervös, wenn ich mir das nur anhöre. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, das nur am Rande. Auch beeindruckend übrigens, wenn wir noch kurz beim Studio sind, was sich ja auch verändert hat, seit wir zuletzt gesprochen haben. Ihr habt ja euch jetzt sogar als Publisher positioniert. Mittlerweile sind auch einige Spiele unter eurer Knute quasi rausgekommen. River Towns, Terrascape. Es ist noch sehr früh am Tag. Terrascape und noch einige andere. Auch da wäre ich super neugierig, mal zu fragen, welches Fazit ziehst du da so bisher drunter? Also wie gut funktioniert das alles, sich jetzt nicht nur als Entwickler, sondern auch als Publisher zu beteiligen?
Also vielleicht kurz der Hauptgrund, wieso wir das mit dem Publishing Branch gemacht haben, ist, weil es unser Studio einfach nicht schafft, mal 2 Games im gleichen Genre rauszubringen, wenn du dir mal die Übersicht anguckst.
Stimmt, ja.
Und jetzt machen 3 Leute aus dem Team gerade eine Visual Novel Dating Sim mit Permadeath. Also das ist wieder was ganz, ganz anderes. Und das ist dann einfach so als, ich habe ja einen Background in Community Building, also ich habe meine Masterarbeit geschrieben über Community Building für Indie-Entwickler. Und das ist dann halt schon frustrierend, wenn du eigentlich bei jedem Spiel wieder von null anfangen musst, weil die Schnittmenge dieser Leute echt wirklich nicht so groß ist, die mehrere unserer Spiele cool finden. Und das war dann so die Idee, dass wir halt jetzt die Wandering Village Fans mitnehmen können auf andere Spiele, mit zu anderen Spielen, die sie halt auch cool finden, so, damit wir diesen Effekt nutzen können, Cross-Promotion machen können. Und jetzt auch die Leute, die Dungeon Crawler cool finden. Deshalb seien wir jetzt auch ein paar Spiele, die so ähnlich sind wie Dungeon Crawler. Genau, das war der Hauptgrund. Diese Frustration, nie die Community wieder mitnehmen zu können fürs nächste Projekt. Und ja, also ich sage immer, ich bin Publisher on Probation. Das Studio hat mir einen Betrag zur Verfügung gestellt und einfach mal gesagt, ja, ich darf jetzt so 5-6 Spiele sein. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich es schaffe, das Geld einigermaßen wieder reinzubringen. Ja. Weil sonst, dann wird mein Geschäftspartner, weiß ich nicht, ob er mir dann nochmal mehr Geld geben wird.
Und kannst du schon erste Prognose ziehen? Wie läuft's?
Ja, läuft eigentlich gut. Es dauert aber echt so seine Zeit, finde ich, so einen Publisher zum Laufen zu kriegen, weil die Spiele müssen erstmal alle rauskommen, damit du so ein bisschen den Backlog hast, den Backkatalog hast, von dem du dann monatlich was einnehmen kannst. Und ich habe nochmal richtig angefangen, wegen dem Publisher an meinen Marketing-Skills zu zweifeln, weil ich sehe einfach, also früher bei unseren eigenen Spielen, muss ich schon sagen, dachte ich, ja, also das hat schon sehr viel mit meinen Marketing-Skills zu tun, wie gut die laufen. Aber jetzt, wenn ich halt 5 Projekte gleichzeitig am Vermarkten bin und ich sehe, obwohl ich ähnliche Sachen mache und ich sag mal, jeder hat so seine zugeschnittene Strategie, aber ich finde schon, dass, ja, das hat so overarching Sachen, die für alles irgendwie keine funktionieren sollten. Und ich sehe einfach, dass ich für ein Spiel fast nichts machen muss und es kriegt am Tag 100 Wishlists. Und für ein anderes mega viel mache und mir mega viele Gedanken mache, wie ich das pushen kann, und es passiert einfach fast gar nichts, dann ist so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist schlussendlich doch 70-80% der Arbeit macht das Spiel.
Wie sehr macht es dir denn Spaß, als Publisherin quasi aktiv zu sein und diese Projekte rauszusuchen und zu betreuen? Kannst du da schon so ein kleines Fazit ziehen?
Ja, macht schon Spaß. Was aber schon ein bisschen auf einen lastet, ist halt, dass man wie auch ein bisschen die Verantwortung dann über die Leute trägt, weil man weiß, ja, okay, ja, wenn dieses Projekt floppt, dann gibt es dieses Studio vielleicht auch einfach nicht mehr. Ja, und dann hast du so dein eigenes Studio zu tragen und hast aber auch das Gefühl, du trägst die Last der anderen auch noch mit. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Das Scouting ist mit Abstand der spaßigste Teil. Du gehst einfach rum und guckst, was denkst du, läuft gut, und dann machst du Berechnungen dazu. Ja, und die Arbeit macht mal mehr und mal weniger Spaß, sag ich.
Ja, spannend. Jetzt, wir sprechen Ende November, die Weihnachtsbäume quasi gucken schon durchs Fenster rein ins Wohnzimmer. Frage ich mal, was steht denn jetzt dieses Jahr noch an? Was liegt denn noch so auf deinem Tisch, auf deinem ganz persönlich, wo du sagst so, okay, darum muss ich mich noch kümmern und danach kann ich in die Weihnachtsferien fahren?
Also, Zürich hat gerade eine neue Game-Förderung eingeführt. Genau, endlich nach 10 Jahren Lobbying haben wir es geschafft. Und jetzt geht's darum, alle Zürcher Entwickler zu motivieren, einzureichen, damit wir auch klar zeigen können, dass der Bedarf dafür da ist. Genau, deshalb coachen wir gerade einfach mehrere Teams und die Deadline ist in 2 Tagen. Und ich muss selber auch noch 3 Applications fertig machen.
Oh mein Gott, an der Stelle nochmal danke für deine Zeit hier. Das ist ja wirklich fantastisch.
Alles gut. Alles gut. Dann haben wir nächste Woche, genau, Wandering Village DLC für so ein Skinpack mit einer Midweek Madness auf Steam. Da bin ich gespannt. Zum ersten Mal 50% Rabatt. Das müssen wir ein bisschen vorbereiten. Heute sind Steam Awards, das heißt, da müssen wir jetzt mal noch uns hinterklemmen. Und dann ist nächste Woche, ist noch nicht angekündigt, aber ich sag's ja trotzdem, nächste Woche ist dann noch Flotsam 1.0 Release.
Oh, das heißt, richtig.
Da, ja, das nach ist ja 6 Jahren mein Early Gott, Access. Ja, macht. Genau.
Ja. Wahnsinn. Also wirklich eine volle Woche. Und wann, also es interessiert mich auch einfach persönlich, kannst du dann endlich die Füße hochlegen? Ist das so ein Ding, kurz vor Weihnachten sitzt du noch im Büro oder bist du dann schon längst weg?
Boah, kommt drauf an, was gerade sonst noch spontan reinkommt. Ich habe immer das Gefühl, ein Indie-Studio, das ist so wie ein Rudel Hyänen. Das heißt, du bist einfach sehr opportunistisch unterwegs und musst halt schnell und flexibel gucken, wo lassen dir die Löwen was übrig und dann auch schnell da sein, basically. Also man weiß nie, wann was passiert, wo man schnell reagieren sollte. Aber nee, also ich habe dann schon auch 2 Wochen Weihnachtsferien.
Ja. Jetzt können wir von hier aus doch mal zum Ende unseres Gesprächs auf die eigentliche Nominierung zu sprechen kommen. Da habe ich noch 1, 2 Fragen für dich. Und zwar die eine fragt eher grundsätzlicher. Und zwar, ihr wurdet jetzt, wie gesagt, nominiert in 2 Kategorien, unter anderem eben auch die für den Innovationspreis beim DEP 2025. Was bedeutet für euch als Studio, das ja mittlerweile längst etabliert ist und du hast es auch gerade skizziert, ganz unterschiedliche Dinge macht in der Eigenentwicklung und im Publishing, so eine Nominierung und womöglich dann auch so einen Preis in dieser Kategorie für Innovation? Also ist das etwas, worüber du dich vor allem und ihr als Team euch persönlich freut und euch sagt so, Mensch, das ist richtig toll, da macht die Arbeit direkt wieder 10% mehr Spaß? Oder ist das sogar noch darüber hinaus ein Pfund, mit dem man bei irgendwelchen Gesprächen auch agieren kann?
Ja, also erstmal wird das ein richtig cooler Teamausflug mit dem ganzen Dungeon Glow, also mit Micha, der Programmierer war, und mit Larissa und noch mit ein paar anderen Mitgliedern vom Team. Also da freuen wir uns sehr drauf, zusammen nach Köln zu reisen, an die Awards zu gehen, die ganzen Leute wieder zu treffen. Ja, genau, erstens. Und sonst als Award, ja, immer gut. Also vor allem auch so als Schweizer Repräsentant immer gut, weil wir sind halt immer noch sehr, sehr damit beschäftigt, unsere Regierung davon zu überzeugen, dass wir das können, dass das wichtig ist und so weiter. Das heißt, alles, was du machen kannst, um den Leuchtturm weiter auszubauen, ist gut.
Das ist ja spannend. Das hat nochmal eine ganz andere Bedeutungsebene dann für euch, eben so einen Preis mitzunehmen. Das sehe ich jetzt erst, ja? Ja. Davon ab, von dieser Bedeutung des Preises, noch eine letzte Frage, auch nochmal im Hinblick auf diesen Innovationspreis. Was würdest du denn jetzt sagen, auch mit Blick auf all die Projekte, die ihr bisher gemacht habt, wo ja immer wieder auch so eine innovative Note mit drinsteckt, sind immer wieder Spiele dabei, wo ich zumindest davor sitze und mir denke, okay, in der Form habe ich es einfach noch nicht gesehen. Wie schwer würdest du denn sagen, ist es denn innovativ zu entwickeln und damit dann auch wirklich erfolgreich zu sein? Also gerade auch an diesem Beispiel Dungeon Crawler, ist das etwas, wo ihr sagt, so okay, es sollte immer der Versuch da sein, bei Spielen zum Beispiel eine Innovation irgendeiner Art anzustreben? Oder wie guckst du auf dieses Thema?
Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit der Einstellung zu tun. Entweder du machst es besser oder du machst es anders. Und sonst hast du halt wie fast keine Chance als Indie-Entwickler. Um das besser zu machen, finde ich zum Teil schon sehr schwierig. Ja. Also es hat sehr viele Leute, die sehr gute Qualität machen. Da finde ich es den einfacheren Weg, es einfach anders zu machen. Und an den Ideen mangelt es bei uns eigentlich nie.
Ja, die große Herausforderung ist wohl, wenn ich das so richtig raushöre, zu erkennen, welche der Ideen ist die, die dann auch wirklich gut funktioniert am Markt.
Richtig, genau. Wir haben jetzt auch bei Wandering Village, muss ich sagen, waren wir auch recht lucky, aber man hat auch einfach schon sehr früh gesehen, also schon bei Concept Arts und so weiter, dass die Leute diese Idee cool finden. Ja. Und dann auch dank der Crowdfunding-Kampagne konnten wir so ein bisschen abschätzen, wie groß können wir dieses Projekt machen, dass es wirklich eine Zielgruppe findet für halt die ganzen Entwicklungskosten, die es hat. Und bei Dungeon Crawler, das war jetzt vielleicht auch noch interessant, wir haben immer Ende Jahres, das ist dann nächste Woche, machen wir so ein Ausblicks-Voting, wo alle Leute im Team sagen, was sie denn in den nächsten 2 Jahren gerne machen möchten.
Oh, cool.
Und es ist dann eigentlich die Aufgabe von meinem Co-Founder und mir, so viel wie möglich davon umzusetzen, ohne das Studio kaputt zu machen.
Also was sind das dann so für Nennungen? Also konkrete Projekte oder Wünsche für neue Ideen?
Kann beides sein. Also zum Beispiel top of the list in den letzten 3 Jahren waren, können wir bitte mal kleinere Spiele machen.
Oh.
Und Dungeon Crawler war jetzt das Experiment dafür. Und halt auch dieser Mach-was-du-willst-Nachmittag am Freitag und Montag soll auf das hinführen. Aber da können auch Sachen drin sein wie mehr Teamausflüge, mehr Game Jams. Wir sollten noch einen zweiten Teil Niche machen. Wir sollten eine Multiplayer-Version von Dungeon Crawler machen. Was dir auch immer einfällt. So.
Cool. Aber ich finde das ganz spannend. Ich finde das immer sehr aufregend, dir zuzuhören. Und was euch in eurem Studio so vorgeht, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere bisherigen Gespräche und auch durch dieses. Und ich will dir nochmal ganz doll danken, nicht nur für eure Arbeit, sondern dass du dir inmitten dieser trubeligen Zeiten auch Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich freue mich sehr. Es war ganz, ganz spannend für mich, dich zu hören und so einen Hintergrundblick zu erhaschen auf dieses Spiel und die Nominierung und was sie euch bedeutet. Ich drück euch die Daumen. Ganz dolle für die Zukunft und für diese Nominierung.
Dankeschön.
Toll. Ich wink dir zu und freue mich auf die nächste Gelegenheit, wenn wir uns wieder hören.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
So, ich hoffe, ihr habt noch Kraft übrig, denn die werdet ihr brauchen. Denn folgendes Spiel muss mit viel, wie sage ich denn, Contenance und Konstitution verarbeitet werden. Das ist nämlich ein bisschen abstrus und das meine ich im schönsten Sinne. Ich spreche von Henry Halfhead, ein Spiel, das es uns erlaubt, den Geist eines Babys wandern zu lassen in alle möglichen Gegenstände und Viecher und mit denen dann durch die Welt zu tollen. Das ist die Idee, ein Puzzle-Game der ganz besonderen und irgendwie auch ganz besonders verstörenden Art, macht eine Menge Spaß, habe ich genau wie die anderen Spiele hier in der Reihe auch schon gespielt und ausprobiert, auch extra für diesen Podcast hier. Und zu diesem Spiel, das ebenfalls nominiert wurde in der Innovationskategorie, hatte ich natürlich auch eine Menge Fragen und diese Fragen durfte ich stellen Tim Bürge von Lululu Games, ebenfalls ein Studio mit Sitz in der Schweiz, war auch erneut ein hochinteressantes Gespräch, weil sich herausstellte, dass ich bereits Kontakt mit dem Portfolio von Lululu Games hatte, ohne es zu wissen. Und damit rutschen wir rein. Für mich gab es eine große Überraschung in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Es stellt sich nämlich Folgendes zum einen heraus. Euch als Studio, wenn ich es korrekt nachgelesen habe, gibt es seit 2017. Und zum anderen dachte ich, ich habe noch nie mit euch und eurem Portfolio zu tun gehabt. Und das dachte ich, und das war die zweite Überraschung, denn es stellt sich heraus, dass ihr als euer Debütspiel ein Spiel gemacht habt, das so um 2021 herum in meinem Freundeskreis nach links und rechts gereicht wurde. Alle waren begeistert und haben davon geredet. Und zwar meine ich natürlich Bamerang. Und deswegen will ich an dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön sagen, dass ihr Bamerang gemacht habt.
Ja, sehr schön, dass du das kennst.
Ja, ist das ein Spiel, ich habe es in der Anmoderation schon ganz kurz vorgestellt, damit die Leute sich das vorstellen können, das immer noch bei dir und bei euch auf den Festplatten zirkuliert, weil es ist ja das perfekte Feierabendspiel, kann ich mir vorstellen.
Ja, nicht mehr so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also wir haben echt schon lange nicht mehr Bamerang gespielt. Ist wieder mal Zeit.
Liegt es an eurer Arbeitsauslastung oder weil ihr sagt, okay, ich kann nicht jeden Tag mein eigenes Spiel spielen, ich drehe durch?
Ich denke ein bisschen beides. Also wir haben halt, als wir Bamerang gemacht haben, haben wir super viel gespielt. Ja, und dann irgendwann hat man es auch ein bisschen gesehen, würde ich sagen.
Ja, ja. Es gibt eine Möglichkeit von Bamerang, eine Brücke zu schlagen zu dem Spiel, weswegen ich dich ja vor allem eingeladen habe, Henry Harfett. Und zwar, ich konnte außerdem in der Vorbereitung auf dieses Gespräch feststellen, dass beides, und das finde ich sehr aufregend, ich glaube, das hatte ich noch nie hier, dass beide Spiele, Bamerang und Henry Harfett, jeweils ehemalige Studi-Projekte von eurem Team und den Mitgliedern eures Teams waren. Mhm. Das ist korrekt, oder? Ja, das habe ich
ja,
richtig
genau.
Ja. Jetzt muss ich mal fragen, das sind jetzt so ein paar Base-Fragen, aber ich habe keine Ahnung, ich bin so neugierig. Erstmal, wie habt ihr euch allesamt an der Uni gefunden? Also habt ihr euch wirklich kennengelernt über gemeinsame Projektarbeiten? Waren das Pausenhof-Treffen, die ihr hattet und euch festgestellt habt, ihr mögt euch? Wie habt ihr zusammengefunden?
Also Bamerang war wirklich das allererste Projekt im Studium. Also das war der erste Monat von unserem Game Design Studium in Zürich. Ja. Und da haben Aaron und ich haben uns zusammengeschlossen und kennengelernt. Und irgendwie hat das total gut geklappt. Und wir hatten dann, ja, diesen Monat lang hatten wir ziemlich viel Spaß, an dem Projekt zu arbeiten. Und da ist wirklich auch schon der Core von Bamerang entstanden. Das war schon ziemlich cool.
Aaron kann es jetzt an diesem Moment nicht hören, er kann nicht widersprechen, deswegen frage ich dich jetzt mal, was war es denn an Aaron, dass du gesagt hast, ich kann mit dem Typen gut zusammenarbeiten? Also was ist es denn, weil ich finde das immer so faszinierend, so Geschichten gibt es ja häufiger, dass sich dann Leute im Studium kennenlernen und sagen, wir gehen so weit, wir gründen sogar gemeinsam eine Firma. Was ist es bei ihm jetzt konkret, dass du sagst, das funktioniert so gut, wir mussten gemeinsam arbeiten?
Also so das Zusammenschließen war ziemlich technischer Natur, sage ich jetzt mal, ein bisschen trocken, weil ich komme aus dem Gestalterischen und Aaron konnte programmieren. Also waren wir da schon mal einen guten Match. Und ich glaube, dann haben wir einfach, ja, es hat einfach gut geklappt. Wir fanden die gleichen Sachen toll und spannend. Wir konnten gut über die Sachen reden. Ja, es hat irgendwie gefunkt.
Ja. Ist dann Henry Harfett die Projektidee von dir gewesen oder woher kommt die?
Ja, die stammt ursprünglich von mir. Und im Studium habe ich Henry mit Leander gemacht, also dem zweiten Founder. Genau.
Ja. Gibt es noch mehr Teammitglieder, wo man drüber sprechen muss, wie sie zu euch gestoßen sind? Ich glaube ja, das Team ist ja mittlerweile größer, ne?
Genau, wir haben noch Jan, der dieses Jahr zu uns gestoßen ist. Und dann gibt es noch Lucien, unseren Musiker. Und bei Henry haben wir noch mit Dominik zusammengearbeitet, der uns beim Writing unterstützt hat.
Da muss ich direkt mal eine Frage am Rand stellen. Ich habe das Spiel natürlich gespielt. Die Musik im Spiel, auch also Hauptmenü, auch was man im Spiel hört an manchen Stellen, stammt die von eurem Musiker?
Ja, das ist alles von Lucien.
Also gigantisches Lob. Mein Gott. Ohne Witz, ich meine das ganz ernst. Das ist Musik, die knall ich mir auf meine Playlist drauf und höre die hoch und runter. Wirklich genau meinen Musikgeschmack getroffen. Wahnsinnig produziert. Also das nur mal am Rande, Riesenlob.
Ja, mega schön. Da bin ich auch wirklich voll deiner Meinung. Also ich bin immer noch super happy mit dem Soundtrack. Und er hat wirklich auch crazy produziert. Also auf Spotify sind da jetzt etwa 50 Tracks drauf.
Ach, krass. Ich wusste gar nicht. Sehr gut. Da habe ich gar nicht nachgeguckt, ob die da auch zu finden sind. Das ist natürlich eine gute Info. Vielen Dank. Das wird meinen Abend bereichern. Nochmal zu dieser Projektidee. Henry Harfett, ich finde, also wahrscheinlich auch keine besondere Meinung, aber es ist ein ziemlich abgefahrenes und irgendwie auch bizarres und je länger ich drüber nachdenke und es gespielt habe, auch verstörendes Spiel. Wie kommt man auf so eine Idee? Also du hast schon gesagt, dass der Kern davon liegt bei dir in deinem Kopf. Was ging denn da so in dir vor, dass du gesagt hast, das ist eine interessante Idee? Kamst du aus so einer Puzzle-Ecke und hast dann diesen Überbau mit dem Kind und mit diesem Body-Swapping dir ausgedacht? Oder kamst du erst von dem Kind und hast dann überlegt, was kann man damit machen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wie du bereits ja schon gesagt hast, war es auch eine Studiumsidee. Und wir hatten da, es war ein Character-Design-Modul und wir hatten die Aufgabe, einen Character zu designen, der gleichzeitig eine Disability und eine Superpower hat.
Ach, das ist
und
sehr interessant.
Da bin ich dann auf diesen Character gestoßen, der keinen Körper hat, aber alle Objekte als Körper verwenden kann.
Also mit der Arbeitsanweisung im Hinterkopf ist das ja geradezu eine geniale Antwort auf diese Arbeitsstellung. Hast du da, also... Aber auch da muss ich nochmal fragen, wie kommt man denn darauf? Hast du in deinem Umfeld irgendwie Berührung mit Menschen, die davon betroffen sind? Oder ist das wirklich einfach ein genialer Einfall?
Also wenn so eine große Inspiration war Super Mario Odyssey. Und wenn man das weiß, ist das auch ziemlich offensichtlich. Genau, das habe ich gespielt dazumals und ich fand das halt eine mega coole Mechanik. Und ja, ich fand dazumals schon, dass das einfach cool wäre, wenn das so in einem Alltagsumfeld stattfinden würde.
Ja, für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, das ist eines der wenigen Nintendo-Spielchen, die ich tatsächlich mir kurz vor Augen halten kann. Das ist doch das Spiel, in dem Mario sein Mützchen da auf alles Mögliche draufwerfen kann und dann kann er als Dino und als sonst was spielen, ne? Das ist,
genau.
Ja,
genau. Und dann taucht man in diese Characters rein. Ja.
Ja. Die Idee ist toll, aber was ich mich da trotzdem gefragt habe, ist, woher kommt denn das Selbstbewusstsein nicht einmal, sondern zweimal als Team zu sagen, unsere jeweiligen Studi-Ideen waren so gut, wir können daraus kommerzielle Spiele machen, weil da gehört ja eine Menge dazu, diesen Entschluss auch zu fassen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir...
Nie drüber nachgedacht. Sehr gut.
Nee, ja, doch schon. Also die Projekte wurden sicher auch ein bisschen gepusht vom Studium selbst und wir konnten die viel schon ausstellen an verschiedenen Festivals und wir hatten auch einfach Bock, diese Games zu Ende zu entwickeln. Also vor allem bei Henry war das sicher ein Riesenteil davon, dass das Entwickeln selbst hat uns sehr viel Spaß gemacht in der meisten Zeit.
Was genau hat daran so Spaß gemacht? Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben?
Also das Grundprinzip von dem Spiel basiert ja gerade darauf, dass man sehr viele verschiedene Objekte dann werden kann und diese zu entwickeln und zu prototypen, das war wirklich sehr cool. Mhm. Ja, also es war viel Abwechslung drin im Entwicklungsalltag. Genau.
Auf der anderen Seite hast du schon angedeutet, es gab auch Dinge, das war nicht so spaßig. Kannst du das illustrieren, was du damit meinst?
Ja, also ich denke, eigentlich dieses Jahr würde ich jetzt als eher zäh beschreiben, weil wir hatten halt dann die gesamte Geschichte, hatten wir entwickelt und dann ging es wirklich so ans Polish und ans Schauen, dass so überall die Qualität ungefähr gleich stimmt. Und das braucht dann schon Durchhaltevermögen, weil wir haben, also jetzt an Henry haben wir 4 Jahre Teilzeit gearbeitet.
Boah.
Ja, und das braucht halt schon Stamina.
Wie Teilzeit, weil ihr quasi noch nebenbei studiert habt?
Nee, weil wir sonst noch in der Industrie arbeiten.
Ah, kannst du das mal beschreiben, was genau?
Ja, also ich bin auch noch Teil von Okomotive.
Nee, wirklich? Ja, ach, das genau. Ist ja spannend. Wirklich?
Yes, ich bin da noch Artist und auch schon ein Weilchen, also mittlerweile schon 5 Jahre. Und ich habe so meine Woche habe ich geteilt.
Ich habe gerade so laut ausgerufen, weil für die Leute draußen von dem Studio sind die beiden Far-Spiele und Hurtling, ganz aktuelles Projekt. Und das ist natürlich mir ein Begriff und das ist ja lustig, dass du da auch noch mit drin denkst. Das ist ja spannend.
Ja, ist jetzt auch bei der Nominierung halt super cool, weil Henry und Hurtling sind mehrfach nominiert. Das ist schon speziell jetzt gerade.
Das ist wirklich lustig. Ja, fantastisch. Und dann, wie gesagt, bei Henry Harford ja auch noch persönlich quasi toll, kann ich mir vorstellen, die Nominierung, weil es ja die eigene Studi-Idee mal war. Kannst du denn mal erklären, wenn überhaupt das der Fall ist, inwiefern sich dieses Konzept von der Uni-Zeit verändert hat jetzt zum kommerziellen Release? Das Spiel ist ja schon erschienen, am 16. September habe ich mir hier notiert. Mhm. Wo würdest du denn sagen, sind so die Punkte, da hat sich das Spiel am meisten noch verändert?
Also wir hatten diese Grundidee, hatten wir, und dann war es schon eine große Challenge, herauszufinden, was soll das eigentliche fertige Produkt werden. Und ich denke, die größte Veränderung war die Entscheidung, dass wir eine Geschichte damit erzählen wollen. Und so sind wir dann auf diese Geschichte gekommen, so über das Wertschätzen von den einfachen Dingen im Leben. Genau, die wir mit dieser Mechanik erzählen.
Das Spiel, ich habe schon gesagt, ist im September erschienen. Bis heute, ich habe mal geguckt, steht es bei etwas mehr als 100 Steam-Reviews, die sich bei so einem Fazit einpendeln, von sehr positiv. Kannst du verraten, ohne dass direkt aus der Schweiz heraus Anwältsarmeen zu mir marschieren und sagen, bitte löschen Sie die Tonspur, welcher kommerzielle Erfolg dahinter steht? Also kannst du was sagen über grob zumindest verkaufte Einheiten oder sowas, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen?
Also genaue Zahlen eher nicht, aber ich will mal sagen, es ist eher ein bisschen unter unseren Erwartungen. Also wir haben eher ein bisschen mehr erwartet. Weil finanziell, eben wie gesagt, wir haben 4 Jahre daran gearbeitet und ist schon ein bisschen schwierig.
Hast du eine Erklärung dafür, warum das momentan zumindest unter den Erwartungen von euch sich bewegt?
Ja, nur so ein bisschen Theorien. Der Markt ist extrem busy. Es kommen sehr viele Spiele jeden Tag raus. Und wir hatten eigentlich auch ziemlich gute Publicity.
Ja.
Ich denke, darum waren wir auch, oder sind wir immer noch enttäuscht davon. Es ist tricky. So eine Theorie war, dass man vielleicht nicht ganz versteht, was das Spiel wirklich ist. Das ist so eine Theorie, aber ist auch, nicht sehr handfest. Ja, kann man nicht wirklich einschätzen, leider.
Vor allem nicht nur Publicity, sondern, oder wenn man das auch noch dazu zählen möchte, ich glaube, dieses Jahr auf der Gamescom war es, oder letztes Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf einem dieser beiden Gamescoms wart ihr dieses Spiel, von dem dann Leute immer so erzählt haben, das müsst ihr ausprobieren. Es gibt ja dann jedes Jahr so 1-2 Titel in meiner Wahrnehmung, wo dann Menschen wirklich auch aktiv aufeinander zugehen und sagen, probier das unbedingt aus, wenn du das noch nicht getan hast. Und ihr wart in einem dieser Jahre auch ein Spiel davon. Und auch deswegen kann ich mir vorstellen, dass dann so ein bisschen auch die Enttäuschung größer ist, wenn man dann sieht, es schlägt nicht die Wellen, von denen man gehofft hat, dass sie geschlagen werden.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und schon, also die Leute, die es spielen, denen gefällt es total gut.
Ja.
Und das ist ja super schön. Aber es ist schon die Frage, wieso oder wo fehlt es noch, dass die Leute es noch nicht kaufen, das einfach auf der Wishlist liegen lassen.
Ich muss fragen, weil ich habe da aus meinem eigenen Leben heraus keine Erfahrungswerte. Ich habe nie ein Spiel veröffentlicht und da auch deswegen nicht diese Gefühlswelten durchlebt. Ist das so enttäuschend, wie es klingt, wenn man sowas dann mitbekommt? Und vor allem auch, wie gehst du dann mit sowas um? Also bist du gut darin, dann solche Erkenntnisse einfach so wegzuschieben und zu sagen, ja, jetzt muss ich mich aber auf andere Dinge auch konzentrieren? Oder begleitet dich das? Wie gehst du damit um?
Das ist eine gute Frage. Also mich hat das schon getroffen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Weil eben das baut sich halt dann auf und man probiert schon die eigenen Erwartungen irgendwie zurückzuhalten. Ja. Aber ja, da träumt man halt auch gerne. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man da halt an das eigene Game glaubt. Und wie ich jetzt konkret damit umgegangen bin, ich habe dir ja geschrieben, ich bin am Montag erst nach Hause gekommen und ich war gerade 7 Wochen in den Ferien. Also ich habe viel Abstand genommen und das hat mir sehr gut getan.
Ja. Hat es vor dem Hintergrund geholfen, von dieser Nominierung jetzt explizit für Henry Harford zu erfahren? Also wie gesagt, vom DEP jetzt schon nominiert, ist ja auch schon in sich eine Auszeichnung. Was bedeutet dir diese Nominierung?
Ja, ich denke schon, dass das, ist eine Auszeichnung halt schon die Nominierung. Und das hilft auf jeden Fall. Und auch immer, wenn Leute positives Feedback geben, ist das immer schön.
Ja.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, und das musst du mir sagen, das ist nur eine Vermutung, dass wenn man dann mal so eine auch ziemlich kreative Idee, innovative Idee als Spiel veröffentlicht und jetzt das kommerzielle Feedback nicht so ganz toll und berauschend ist, dass man doch dann auch entweder sie sagt, okay Leute, ich mache nie wieder sowas, ihr wollt das offenbar nicht, fast schon trotzig, oder dass man auf der anderen Seite sagt, na jetzt erst recht, das nächste Spiel wird noch seltsamer. Wohin schlägst du da mit deiner Persona aus, in welche Richtung?
Also was wir uns stark vorgenommen haben, ist nicht wieder 4 Jahre zu brauchen. Das ist so ein großer Anker. Mal schauen, ob es klappt. Aber ja, mit dem Ziel, das schränkt halt schon von vorhin ein. Also ich denke, so wieder ein storybasiertes Game werden wir wahrscheinlich nicht machen, weil das einfach den Content dazu zu produzieren, das dauert sehr lange.
Ja.
Und es ist halt nicht scalable. Also wenn man weiß, man will diese Geschichte erzählen und man muss diese und diese Momente drin haben, dann ja, braucht es einfach eine Weile.
Ja, ja. Hast du ein Gefühl, in welche Richtung das bei euch als nächstes dann irgendwann gehen könnte? Also die Frage zielt auch so ein bisschen vor dem Hintergrund ab, dass ihr jetzt mit Boomerang, aber vor allem mit diesem Spiel, und da zitiere ich quasi die Nominierung, extrem innovativ gearbeitet habt. Sowas sieht man ja nicht so oft, vor allem nicht in dieser Aufmachung mit der Rahmung, mit dem Kind, wie gesagt, dass ich dann in der Fall in verschiedene Gegenstände verwandeln bzw. die übernehmen kann. Ist dann eine Ableitung daraus zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar als Teil des Studios und auch als Studio insgesamt diese Nominierung und auch damit die Würdigung bekommen für dieses innovative Arbeiten, aber am Markt besteht das vielleicht gar nicht so gut?
Ja, schon. Also das haben wir auch so von brancheninternen Leuten ein bisschen gehört, dass halt je innovativer man geht, desto risikobehafteter ist das Produkt.
Ja, ja.
Genau. Und ich denke, da müssen wir schon gut überlegen, was wir jetzt da mit diesem Feedback anfangen.
Ja.
Aber ja, es ist irgendwie ein bisschen beidseitig, weil auf der anderen Seite haben wir die ganze Publicity, die wir für Henry bekommen haben, haben wir für die Innovation bekommen, denke ich. Und wir haben auch einige Art Grants erhalten. Und ich denke, das haben wir alles erreicht, weil es halt etwas Neues ist.
Ja. Gäbe es denn was dich reizen würde, als nächstes anzugehen? Kannst du da einen Blick in deinen Kopf geben oder sitzen wir jetzt nach den Ferien vor einem befreiend weißen Stück Papier?
Schon eher das Zweite. Also wir haben viele Ideen, aber es ist wirklich noch so ein Chaoshaufen, den wir jetzt ein bisschen entwirren müssen.
Ja.
Ja, aber da freue ich mich auch drauf.
Aber ihr arbeitet weiterhin dann in dem Modus, dass ihr Teilzeit an den Projekten sitzt. Also ihr alle dann noch quasi eigene. Das ist ja krass. Auch da muss ich nochmal nachhaken. Wie kann ich mir da so eine Arbeitswoche denn dann bei dir jetzt konkret vorstellen? Also das ist das dann, also ein Tag in der Woche dann quasi Arbeit bei eurem Studio und der Rest ist der andere Job? Oder wie stemmst du das? Das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
Also wir haben alle ein bisschen unterschiedliche Pensen. Ich habe jetzt lange 60% für Lululu und für Henry gearbeitet und 40% für Okomotive. Und ja, weil ich das halt schon ein paar Jahre mache, funktioniert das ziemlich gut für mich. Also ich habe Montag bis Mittwoch jetzt für Henry gearbeitet und Donnerstag und Freitag bin ich ins Okomotive-Büro gegangen. Ja, und ich finde das eigentlich auch ziemlich cool. Also man hat dann halt Abwechslung, man lernt bei beiden Projekten unterschiedliche Dinge, die man auch brauchen kann bei den anderen Projekten. Und es sind überall super tolle Leute. Darum, ich bin eigentlich ziemlich happy, so wie ich mir das aufgeteilt habe.
Wenn ihr diesen Preis gewinnen würdet, das möchte ich noch fragen, würde das was verändern an diesen Arbeitsplänen für die nähere Zukunft? Also würdest du dann zum Beispiel selber sagen, okay Leute, wir haben diesen Preis gewonnen, das ist das Signal, das Zeichen, wir gehen jetzt all in, egal, wir machen das jetzt einfach?
Nicht wirklich, also
sehr gut.
Ich denke, da fehlt halt dann das Budget.
Ja, genau. Was würde es denn ändern, wenn ihr diesen Preis jetzt gewinnt? Also damit ist ja auf jeden Fall eine Geldsumme verbunden, aber sonst?
Ist eine Geldsumme damit verbunden?
Oh, ehrlich gesagt, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt hast du so.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Okay, sehr gut. Du warst wirklich lang in den Ferien.
Ja, wir lassen uns überraschen.
Ja.
Nee, ich glaube, also es wäre halt einfach super toll, so für das Projekt und das eigene Gefühl mit dem Projekt, so eine Auszeichnung dafür. Aber ehrlich gesagt, also ich würde mich auch super freuen, wenn Hurdling das kriegt. Das ist wirklich, ja, das ist halt auch mega toll, dass ich da ziemlich gute Chancen habe, hoffentlich. Ja.
Jetzt muss ich kurz mal nachschauen, ob es ein Preisgeld gibt. Das ist ja jetzt unangenehm, dass ich es in diesem Moment nicht weiß. Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich habe es gerade nicht zur Hand. Es war ein langer Tag, ich habe es dir im Vorfeld offenbart.
Alles
ja,
gut,
das ja. Das klären wir noch auf irgendwo. Ja, aber es scheint ja eh nicht wichtig zu sein, deswegen.
Nee.
Ja. Das heißt, nächstes Jahr auf der Gamescom, wahrscheinlich wird es da noch zu früh sein, um das nächste Lululu-Projekt dann sehen zu dürfen. Da wirst du wahrscheinlich noch nichts mir in die Hände drücken können.
Ich hoffe ehrlich gesagt schon.
Oh.
Also um diese Zeit sollten wir sicher etwas haben. Wo wir dann damit an die Gamescom gehen, ist eine andere Geschichte. Ja, aber irgendetwas sollte da auf jeden Fall schon existieren.
Okay.
Ja.
Wir machen das so, ich werde dich dann nächstes Jahr auf der Gamescom aufsuchen, aktiv, werde zu dir hinlaufen und sagen, so, dann werde ich
jetzt
dir meine, werde ich dir meine Pranken offenbaren und sagen, leg da was rein. Haben wir was? Gibt's was zum Angucken? Da bin ich sehr gespannt.
Gut.
Toll.
Ja.
Du, ich würde sagen, ich drücke alle Daumen für die Verleihung, ob nun mit Geld oder ohne, ist ja egal. Erstmal Trophäe ist ja auch schön. Und bin gespannt, was als nächstes von euch kommt. Und ich möchte dann noch einmal umso mehr betonen, ich selbst habe eine sehr gute Zeit mit eurem Spiel gehabt und insbesondere auch die Musik sehr genossen. Vielen Dank dafür, wirklich.
Sehr schön, das freut mich sehr. Danke dir.
So, Freunde. Damit haben wir es. Wir haben es eingetütet, die große Sonderfolge von Okay Cool zum Deutschen Entwicklerpreis 2025. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefreut, welche Kategorie ich mir da rausgegriffen habe. Hochinteressant. Ich durfte mal wieder viel lernen über Spieleentwicklung und die Akteurinnen und Akteure dieser Branche. Wenn ihr etwas loswerden wollt zu meiner und unserer Arbeit, dann schreibt uns eine Mail an post@okaycool.space oder kommt in den offiziellen Discord. Das wäre doch ganz toll. Und außerdem wäre es toll, an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, wenn ihr euch entscheidet für eine Steady-Supporter-Mitgliedschaft, da könnt ihr nicht nur ein ganz wunderbares, wohliges Gefühl um euer Herz herum verbuchen für euch, wenn ihr ein solches Abonnement abschließt, weil ihr dann wisst, aha, ich unterstütze unabhängigen, modernen Spielejournalismus und tollen Kram. Sondern ihr holt euch außerdem jeden Dienstag und Freitag extra Folgen, die mit genau so einer, na wie sage ich's, flotten Zunge produziert werden, wie ihr sie gerade belauschen durftet. Naja, ihr wisst Bescheid, alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich wünsche euch die schönste Zeit der ganzen Welt, einen schönen Einstieg in den Dezember diesen Jahres. Wir hören uns ganz bald wieder.